Die Yagan lebten hier als Seenomaden seit über 7000 Jahren. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden sie, ihre Lebensweise und ihre Kultur.
Während wir an Land ruderten, trafen wir auf ein Kanu mit 6 Feuerländern. Diese waren die jämmerlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe.
Am meisten, was mich beeindruckt hat, ist diese Fertigkeit und Intelligenz der Menschen, in einer solch unwirtlichen Gegend wie Feuerland zu überleben und glücklich zu sein.
Blauer Himmel und 18 Grad. Die Natur gibt sich ausnahmsweise freundlich in Ushuaia, am südlichsten Zipfel Argentiniens. Trotzdem, der Wetterbericht hat hier noch seine Berechtigung. Wind, Eisstürme, Hagel, Sonne, Regen, alles ist möglich. Die Jahreszeiten vermählen sich im Land des Feuers an einem einzigen Tag, sagen seine Bewohner über den einsamen Landstrich. Der Wind pfeift und meistens ist er kalt. Im Winter von März bis November sogar eiskalt. Gletscherzungen münden in die Fjorde Feuerlands, manche so hoch wie Wolkenkratzer. Drumherum schneebedeckte Berge. Hier an den Küsten des Archipels zwischen Magellanstraße und Kap Horn lebte jahrhundertelang eine indigene Bevölkerung. Seenomaden und wettererprobte, genügsame Menschen, echte Überlebenskünstler.
Everything that you see here is Tierra del Fuego, all of that.
Alles, was Sie hier sehen, ist Feuerland.
Marcelo Gallo ist der Expeditionsleiter auf unserer Fahrt durch Feuerland. Vor dem chilenischen Endvierziger mit dunklem Vollbart liegt eine riesige Landkarte.
Feuerland ist eine große Insel. Ein Drittel des Gebietes gehört zu Chile und 2 Drittel zu Argentinien. Aber die meisten Menschen leben im argentinischen Teil.
You will find more population in Argentina.
Einst lebten im Insellabyrinth der Tierra del Fuego 5 indigene Stämme. Die Kaweska, Selknam, Aonikenk, Hausch und die Yagan. Bis auf die Aonikenk waren sie allesamt Seefahrer, die durch die zerklüftete Landschaft Feuerlands zogen. Bevor die weißen europäischen Entdecker und Kolonialisten Anfang des 16. Jahrhunderts kamen, lebten sie, vor allem die Yagan, inmitten einer rauen Natur und reisten auf dem Meer in kleinen Kanus aus Hölzern und Baumrinde.
They were living in a canoe, but most of the time, whenever there was bad weather, they would come out here and build these huts or wigwams.
Die meiste Zeit lebten die Yagan in ihren Kanus. Aber bei schlechtem Wetter gingen sie an Land und bauten diese Wigwams aus Ästen, trockenen Blättern, Moos und Gestrüpp. Diese traditionellen Behausungen wurden von den ersten europäischen Entdeckern und Wissenschaftlern beschrieben.
Bis heute weiß man nicht, wie die Yagan oder Yamana das Wetter voraussagten. Aber es ist überliefert, dass jede Familie ein Feuer in der Mitte ihres Kanus unterhielt. Zum Entzünden benutzten die Yagan Flechten und Feuersteine, die sie von anderen Stämmen eintauschten.
Sie hatten die ganze Zeit ein Feuer in ihren Kanus. Kein großes Feuer, etwa zum Kochen, sondern eine kleine Flamme, um sich die Hände aufwärmen und trocknen zu können. Die Yagan waren so geschickt, dass sie das Feuer vom Kanu in ihre Wigwams transportieren konnten. Die Kinder mussten aufpassen, dass das Feuer nicht erlosch, und sie waren dafür zuständig, das Feuer an Land zu transportieren.
Sie waren Nomaden des Wassers und lebten von den Früchten des Meeres. Anthropologen schätzen, dass die indigene Bevölkerung vor ca. 10.000 Jahren nach Patagonien und Feuerland kam. Die Yagan landeten vor allem in den Inselbuchten, wo es Flüsse und damit Trinkwasser gab. Die hohlen Knochen der Albatrosse nutzten sie als Trinkgefäße, die Knochen von Walen und Seelöwen spitzten sie an und fertigten daraus Speere und Harpunen.
They were very respectful with the ocean. That was the great provider for them.
Die Yagan gingen sehr respektvoll mit dem Meer um, denn es versorgte sie mit allem, was zum Überleben gebraucht wurde. Die Yagan waren spezialisiert auf die Jagd nach Seelöwen, Delfinen, kleinen Fischen, aber auch auf das Sammeln von Muscheln und das Fischen von Königskrabben. Und da das Meer sie mit allem versorgte, warfen sie nichts zurück, was aus dem Ozean kam. Nicht einmal die Schalen der Muscheln. Seht ihr hier diesen riesigen Muschelberg am Boden? Der ist über tausende von Jahren entstanden. Eine Art natürliche Müllkippe.
Die indigenen Völker Feuerlands waren Meister darin, sich den Umweltbedingungen anzupassen. Tausende von Jahren lebten sie bei Polartemperaturen. Trotz des Wetters trugen sie kaum Kleidung. Vermutlich war ihre Körpertemperatur höher als die unsere heute.
Das ist eine Theorie. Es gibt eine andere, die besagt, dass die Yagan eine dickere Haut hatten als wir und ihr Anteil an Körperfett größer war. Aber entscheidend war, dass sie sich ihrer Umwelt perfekt angepasst hatten. Dafür benötigten sie Tausende von Jahren. Bedenken Sie, dass es sich hier um eine Umgebung handelt, die nicht für Menschen zum Leben geschaffen ist. Wenn ich Sie fragen würde, ob Sie hier nackt überleben könnten, obwohl es ein schöner Tag ist, es nicht regnet und windet, die Sonne scheint, wir würden das nicht einmal mit unserer mehrschichtigen Funktionskleidung schaffen. Das sagt wohl alles, wie wichtig es ist, sich den Umweltbedingungen anzupassen.
Die indigenen Völker Feuerlands und Patagoniens bauten keine Städte, keine Denkmäler. Sie hinterließen keine Töpfereien, keine geschriebene Sprache. Und doch spielte der Glaube eine große Rolle für sie.
Alle Stämme kannten ein höchstes Wesen, eine Art Schöpfergott. Und sie nannten ihn Watauineba. Das heißt im Yamana oder Yagan wörtlich der hohe Herr dort oben. So wurde dieser Gott genannt. Er hatte aber selbst keinen eigenen Kult, sondern die Welt und der Himmel waren von Geistern bewohnt. Und diese Geister konnten gutartig wie auch bösartig sein. Die Indigenen kannten Gebete des Klagens, des Bittens und des Dankens. Ihre Religion, die also in dieser Art und Weise vor sich ging, war also keine kultische Religion, sondern eher eine Religion des Gebetes, des Bittens oder Klagens.
Joachim Piepke ist emeritierter Professor für systematische Theologie und Ethnologie. In Sao Paulo arbeitete er als Seelsorger in den Armenvierteln. Seit 1962 ist er Mitglied der Steyler Missionare oder auch Gesellschaft des Göttlichen Wortes, einer Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche.
Die Feuerländer hatten genauso auch wie wir großes Schmerzempfinden beim Tod ihrer Verwandten. Und sie glaubten an die Existenz des Weiterlebens, einer Geistseele, die über den Tod hinaus dauert, aber diese Geistseele des Verstorbenen tritt nie mehr in Kontakt zu den Lebenden. Die Seelen der Verstorbenen bekamen dann einen Platz in den Sternen. Man wusste dann ungefähr, in welchem Stern ist der tote Großvater oder der Vater gelandet.
Die Yagan glaubten an ein Weiterleben der Seele. Nach ihrem Tod würden sie zu Sternen werden. In ihrer Mythologie erwähnen sie Orion und das Kreuz des Südens. Für die Selknam waren die Sterne die Geister ihrer Vorfahren und sie fühlten sich dem Universum nahe. Sie glaubten, dass alles lebendig sei, ein Stein ebenso wie das Wasser.
Die Begräbniszeremonien waren alle recht einfach. Die Toten wurden in ihren Fellmantel gehüllt und zusammen mit einigen Gerätschaften, die sie besaßen, entweder in ihrer Hütte oder in der Nähe der Hütte vergraben. Die Grabstätte wurde nicht gekennzeichnet, sondern von den Lebenden für immer verlassen, wohl aus Furcht vor den toten Geistern. Also wenn jemand in seiner Hütte begraben wurde, dann hat man ihn doch gelassen und die Hütte verfallen lassen, ist weitergezogen.
Die Feuerländer konnten zeichnen und bemalten ihre Körper wie die Selknam mit Strichen, Kreisen und Punkten, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Aber wir kennen bis heute noch immer nicht die genaue Bedeutung ihrer Zeichnung. Zwischen 1918 und 1924 unternahm der Styler, Missionar und Anthropologe Martin Gosinde 4 Forschungsreisen nach Feuerland. Er lebte bei den verschiedenen Stämmen, lernte ihre Sprachen, dokumentierte das Leben im Archipel, machte Fotos, nahm ihre Gesänge auf kratzigen Schellackplatten auf und hinterließ ein 4-bändiges Werk. Seine Arbeit gilt als beste, die je über die Feuerländer geschrieben wurde. Im südlichsten Ort der Welt, in Puerto Williams auf der Isla Navalino, erinnert heute ein Museum an ihn. Gosindes Fotos zeigen verängstigte Mitglieder des Yagan-Stammes, die von den Weißen verfolgt, bekehrt und später ermordet wurden. 2022 ist die letzte Yagan-Nachfahrin gestorben, Christina Calderon, eine Frau von 93 Jahren, mit deren Tod ihr Volk und ihre Geschichte endgültig ausgelöscht sein werden. Sie war die Letzte, die die Sprache ihres Volkes kannte und die Wörter wusste für Meer, Wasser, Robbe, Wal, Kanu, Vater, Mutter, Kind, Sonne, Mond und Sterne. Nur für Gott und Polizei gibt es kein Wort. Calderon, als letzte Nachfahren der Yagan, wurde von der chilenischen Regierung als lebender menschlicher Schatz anerkannt. Joachim Piepke.
Christina Calderon war die letzte noch lebende Feuerländerin der Yagan. Es gibt natürlich noch Mestizen heute, vor allem in Ushuaia, das ist also auf der Insel Navarino, wo die von der chilenischen Regierung seit einigen Jahrzehnten angesiedelt wurden. Aber reinrassige Yagan, wie man das damals sagte, gibt es nicht mehr. Man kann sagen, zur Zeit von Gosinde, dass es damals noch ungefähr 2500 Yagan gab. Das war also in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Als Gosinde dann dorthin kam und bei seinen Forschungen war, ein Jahrzehnt später, zählte man noch ganze 50 Überlebende dieses Stammes. Und ähnlich waren die Zahlen auch bei den Selknam auf der Isla Grande, also auf der großen Feuerlandinsel. Dort waren vermutlich noch um die Jahrhundertwende, um 1900 herum, 4000 Selknam vorhanden. Und als Gosinde dort unter ihnen seine Forschungen machte, waren es gerade noch 279. Also man sieht, ein richtiges Massensterben ist in wenigen Jahrzehnten dort vorgekommen.
Das ist deshalb so wichtig, weil sich hier die Schreckensgeschichte des Yagan-Volkes abgespielt hat. Sie lebten hier als Seenomaden mit ihren einfachen Rindenkanus seit über 7000 Jahren. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden sie, ihre Lebensweise und ihre Kultur.
Auch der englische Kapitän Robert Fitzroy ging Anfang des 19. Jahrhunderts auf seiner ersten Forschungsexpedition auf Feuerland vor Anker. Fitzroy hatte den Auftrag, das Küstenprofil hier am Ende der Welt für die britische Krone festzuhalten. Er fertigte neue Karten an, die 100 Jahre lang benutzt wurden, in einer Zeit der Kolonialisierung und des Rassismus. Einer der Feuerländer ist in die Geschichte eingegangen. Fitzroy hatte die Idee, 4 Männer des Yagan-Stammes nach England mitzunehmen und sie zu zivilisierten Menschen zu machen. Urundeliko ging an Bord im Tausch für einen Knopf. Deshalb nannten die Engländer ihn verächtlich Jemmy Button. Er wurde als Matrose gekleidet, später als Engländer. Über ein Jahr lang lebte der Verschleppte in England, reiste von der Steinzeit ins Zentrum der industriellen Revolution. Danach brachte Fitzroy Jemmy Button auf seiner zweiten Expeditionsreise zurück nach Feuerland. Als er wieder in seiner Heimat war, zog Jemmy Button seine englische Kleidung aus. Er sprach halb Englisch, halb seine eigene Sprache. Er ließ seine Haare wieder lang wachsen, wurde aber nie wieder derselbe Mensch. Er war ein Fremder im eigenen Land.
Das ist auf der einen Seite natürlich diese tragische Vorstellung der europäischen Kolonialmentalität. Man kann, man soll oder dürfte einen sogenannten Wilden ausstellen. Man hat ja damals die mehr oder weniger als eine Art Übergang vom Tier zum Menschen gesehen. Und für die europäische Mentalität und Bürgerschaft war es dann von großem Interesse, einmal solch einen Wilden vor Augen zu haben. Und deswegen hat man den mitgenommen. Man hat ja auch noch andere mitgenommen. Man hat beispielsweise auf dieser, ich glaube 1889 war das auf der Weltausstellung in Paris, hat man eine ganze Gruppe von Yamanas gezeigt, sozusagen wie im Zirkus herumgereicht, im Zirkus Hagenbeck in Hamburg, sie waren in Berlin im Zoo und so weiter. Man hat sie praktisch von der Mentalität her behandelt wie exotische Tiere.
Wissenschaftler schätzen, dass es im 19. Jahrhundert etwa 8000 Feuerländer mit 300 Kanus gab, die den riesigen Archipel Feuerlands befuhren. 1883 kamen die Siedler, die Gold- und Glückssucher, die Militärs, die Polizei, die Viehzüchter und Missionare. Das war der Anfang vom Ende für die Völker Feuerlands und Patagoniens. Marcelo Gallo.
Es ist eine Tatsache, dass die Missionare neue Krankheiten einschleppten und die Urbevölkerung damit infizierten. Das führte dazu, dass ihre Bevölkerungszahl rapide abnahm. Besonders am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Man muss natürlich dazu sagen, dass es nicht nur katholische Missionare waren. Vor den katholischen Missionaren waren schon die anglikanischen Missionare dort. Und zwar von der South American Missionary Society. Von den katholischen Missionaren war es die Gesellschaft der Salesianer, die dort missionierten. Das Problem der Missionsgesellschaften war eigentlich, dass sie, wie das ja zu der Zeit üblich war, die sogenannten Wilden umerziehen wollten. Und diese Umerziehung schloss natürlich mit ein, dass sie ihr ganzes Weltbild und religiöses Bild auszuradieren versuchten, um das christliche Weltbild einzupflanzen. Und von daher wurde natürlich ein psychischer Druck auf diese Indios ausgeübt, der natürlich zu einer totalen Verunsicherung ihrer eigenen Kultur und ihrer Lebensweise führten.
Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber die moderne Forschung geht davon aus, bis zu 100 Millionen Menschen starben an eingeschleppten Krankheiten seit Ende des 15. Jahrhunderts in Nord- und Südamerika. Krankheiten, die die europäischen Eroberer und Missionare mit sich brachten. Diese demografische Katastrophe erleichterte und ermöglichte den Europäern ihren kolonialen Siegeszug. Derart geschwächt hatten die indigenen Gesellschaften kaum Möglichkeiten effektiver und nachhaltiger Gegenwehr. Die europäischen Niederlassungen und Kolonien trugen ganz erheblich dazu bei, Europa als ökonomisches und politisches Zentrum der Welt zu installieren. Nachdem sie Jahrtausende mit dem Wasser, den Sternen und ihrem Schöpfergott Watauineva verbunden waren, stürzte die Welt der indigenen Bevölkerung Feuerlands zusammen. Joachim Piepke.
Diese Religion, die wurde von den Missionaren damals nicht anerkannt, weil man diese Art der Religiosität und Anbetung für gottlos und teuflisch hielt. Und erst als diese zwei katholischen Steiler-Missionare, also Martin Gusinde und Wilhelm Koppers, ihre ethnografischen Studien dort machten, erlangten diese Stämme die Anerkennung ihrer religiösen Weltanschauung. Kopper schrieb dann wörtlich 1924:
Dieser freudige Glanz in ihren Augen ist für uns unvergesslich, als sie uns hörten und ihre Augen glänzten und wir sagten zu ihnen: Ja, euer Watauineva ist grundsätzlich dasselbe wie auch unser Gott der Christen.
Auf diese Weise merkten sie, dass ihr höchstes und heiligstes Wesen, das sie hatten, jetzt anerkannt war und dass sie in ihrem Herzen immer auch das gewusst hatten und gefühlt hatten. Aber durch all die lange Zeit war es nicht anerkannt gewesen. Das ist also diese Tatsache, dass sie hatten eine einheimische religiöse Vorstellung, die aber den Augen der christlichen Missionare erstmal primitiv war und zum anderen eben dann gedeutet wurde als teuflische Verführung oder Eingebung.
Die chilenische Regierung unterstützte die Viehzüchter und brandmarkte die indigene Bevölkerung als korrupt und barbarisch und denunzierte sie als Viehdiebe. Man nahm ihnen ihren Glauben, ihre Sprache und ihre Kanus. Katholische und evangelische Missionare gaben ihnen alte Kleidung, die verseucht war von den Viren der Zivilisation. Die meisten wurden krank und starben. Andere wurden von Kopfgeldjägern ermordet. Die Viehzüchter zahlten 1 Pfund für einen Hoden und eine weibliche Brust, 10 Schilling für ein Kinderohr. Keines dieser Blutbäder führte je zur Verurteilung der Täter. In den Augen der Siedler waren die Indigenen Ungeheuer.
Staatlich gesehen war eigentlich nicht eine Verfolgung in dem Sinne vorhanden, sondern mehr privater Natur. Der Staat hat das Land, auf dem diese Indianer wohnten, hat das Land verteilt oder verpachtet, verkauft an weiße Siedler. Und das waren zum Teil Goldgräber, denn es gab damals Entdeckungen von Gold an der Küste Santa Cruz bis hinunter nach Feuerland. Und es waren dann die Farmer, die das Land mit Schafherden besiedelten. Die Indianer standen diesen weißen Siedlern im Wege. Und das führte wieder dazu, dass die Siedler die Indianer als Räuber ansahen. Und so schaukelte sich das auf, sodass es dann zu einer richtigen Verfolgungsjagd, Kopfjagd gegen die Indianer kam.
150 Jahre herrschten Weiße über Feuerland, ohne dass die Belange der indigenen Völker Gehör fanden. 1970 änderte sich das mit Salvador Allende's Revolution. Es entstand eine große soziale Bewegung. Allende begann, der indigenen Bevölkerung die geraubten Gebiete zurückzugeben. Die Freiheit war jedoch nicht von Dauer und endete mit einem von den USA finanzierten Militärputsch. In Patagonien wurden Foltergefängnisse eingerichtet. Dawson, jene Insel, auf der Hunderte von Indigenen in den katholischen Missionen starben, wurde zu einem Konzentrationslager für die Anhänger Allendes umfunktioniert. Das Ende unserer Fahrt ist in Punta Arenas erreicht, die größte Stadt vor der Antarktis, wie die Chilenen sagen.
Punta Arenas hat 120.000 Einwohner ungefähr und ist im Jahr 1848 gegründet worden.
Vivian Torres-Gleim, Mitfünfzigerin und Chilenin mit deutschen Vorfahren.
Also Punta Arenas ist bekannt hauptsächlich wegen der Magellanstraße. Auf dem Stadtplatz gibt es ein Monument. Obendrauf steht Hernando Magallanes und weiter unten rechts und links sitzen Ureinwohner.
Während im Hintergrund eine Schulklasse musiziert, blickt der portugiesische Generalkapitän Fernão de Magalhães in die Ferne. Machtbewusst mit einem Bein auf einer Kanone und den Kopf triumphierend in die Höhe gereckt. Ihm zu Füßen kauern rechts und links zwei besiegte Ureinwohner vom Stamm der Selknam oder Onas, in den Händen Speer, Pfeil und Bogen. Nicht demütig, aber mit gesenktem Blick.
Bei einem Ona, die Onas haben ja auf Feuerland gelebt, der hat am Fuß einen glänzenden Zeh. Und warum ist das? Jeder Tourist oder jeder Mensch, der hierher kommt nach Punta Arenas, der muss den Fuß anfassen. Und wenn der den Fuß anfasst, der kommt zurück hier in die Region oder nach Punta Arenas. Das ist auch eine gute Sage hier von Punta Arenas.
Dass die indigene Bevölkerung von den Weißen vollständig ermordet wurde, davon verrät der auf Hochglanz geküsste Zeh natürlich nichts. Hier im Land des Feuers, fast am Ende der Welt.
Thank you.